Das ist ein Vorrecht, auch für mich heute Abend. Und bevor ich anfange mit einem Vortrag, und dieser Vortrag ist ein Augenzeugenbericht von dem, was Gott in dieser Welt tut. Aber bevor ich damit anfange, möchte ich mit euch 5 Minuten eine kleine Stelle im Wort betrachten. Seid ihr dabei? Einverstanden. Lass uns eine Stelle zusammen lesen. Matthäus 14, Vers 22. Und sofort drängte Jesus seine Jünger ins Schiff zu steigen und vor ihm ans andere Ufer hinüberzufahren, bis er die Menschenmenge entlassen hätte. Und als er die Menschenmenge entlassen hatte, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er allein dort. Und das Schiff war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber in der 4. Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sagten, es ist ein Gespenst. Und schrien vor Furcht. Aber sofort redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm, Herr, bist du es, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und er sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sofort die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, O du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen ins Boot und der Wind legte sich. Die aber im Schiff waren, kamen und fielen vor ihm nieder und sagten, Du bist wahrhaft Gottes Sohn. Wer sich Notizen macht bei Predigten oder in Andachten, jetzt ist die Zeit, das Papier rauszuholen. Ich habe 4 Punkte, die ich mit euch teilen will, bevor es losgeht mit dem Vortrag. Dieser Geschichte geht eine ganz tragische Begebenheit voraus. Jesus verliert einen seiner nahen Angehörigen, sein Cousin, wird enthauptet. Ihr kennt die Geschichte, Johannes der Täufer. Und Jesus ist traurig und er möchte eigentlich seine Ruhe. Und er zieht sich zurück, geht in die Berge, um etwas Ruhe zu haben. Und was passiert? Andere kriegen es mit und er ist sofort wieder umgeben von Leuten. Und dann passiert das Wunder, die Speisung der 4000. Ihr könnt es nachlesen. Und nachdem diese Speisung vorbei ist, er sucht wieder einen Moment der Ruhe. Er sagt, ich entlasse hier die Leute, fahrt schon mal ans andere Ufer. Ich bleibe hier noch, ich gehe noch in die Berge zum Beten. Und dann passiert genau diese Szene, die ich gerade eben mit euch geteilt habe. Jesus ist also auf dem Berg, um mit seinem Vater zu sprechen. Und als würden sich die Naturgewalten gegen ihn verschwören, kommt dieser Sturm und bringt seine besten Freunde in Not. Und der erste Punkt, den ich heute Abend mit euch teilen will, ist, wenn dir ein Sturm im Leben begegnet, darfst du dir sicher sein, erstens, Jesus hat dich im Blick. Vielleicht fühlt es sich so an, als wäre Jesus ganz weit weg von deinem Lebensboot, ganz weit weg von dem Ort, wo du jetzt gerade stehst. Aber ich darf dir zusprechen, Jesus hat dich im Blick. Der zweite Punkt, den ich in dieser Geschichte sehe und ich finde den so interessant, das ist etwas, was Jesus eben nicht tut. Normalerweise ist ja interessant, was Jesus tut, aber an dieser Stelle ist interessant, was Jesus nicht tut. Wir lesen später, dass Jesus der Herr über den Sturm ist. Er hat die Naturgewalten in seiner Hand. Und trotzdem kommt er von dem Berg nicht runter, stellt sich ans Ufer und macht erstmal flachen See, damit er gemütlich zu seinen Jüngern gehen kann. Nein, Jesus stellt sich dem Sturm, in dem seine Jünger sich befinden. Mit allen Höhen und Tiefen. Und meine Lieben, wer von euch die Bibel kennt, der weiß, der größte Sturm von Jesus, der war am Kreuz. Und selbst diesem Sturm hat er sich gestellt. Das Zweite, was ich dir sagen möchte, in dieser Stelle, Jesus hat keine Angst vor deinem Sturm. Er stellt sich deinem Sturm. Egal wie dieser Sturm aussieht, ob das gesundheitlich ist, ob das finanziell ist. Ich bin durch die ganze Republik gereist und durfte diesen Augenzeugenbericht weitergeben. Und mir begegnen überall Menschen, die in großen Zweifeln sind, die einen Sturm kommen sehen, für sich persönlich, für uns als Nation. Und ich möchte dir diese mutmachende Botschaft sagen. Jesus stellt sich deinem Sturm. Er hat keine Angst davor. Das, was uns bedroht, was dich vielleicht ganz persönlich bedroht, Jesus hat keine Angst davor. Und der dritte Punkt, den sehen wir in der Begegnung mit Petrus. Als Jesus auf dem Wasser zu ihnen kommt, da ist erstmal Panik. Alle denken, es ist ein Gespenst. Und einer, nur einer, Petrus, bei dem dämmert es, der sagt, ist das nicht der Meister? Ich erkenne doch seine Stimme. Meine Lieben, meine Schafe hören meine Stimme. Und es ist so wichtig in diesen Zeiten, dass wir seine Stimme kennen. Weil es so viele Meinungen gibt. Aber das Wichtige ist, dass du seine Stimme kennst. Und er sagt zum Petrus diese Worte, komm. Ich bin fest der Überzeugung, Petrus lief nicht auf dem Wasser. Er lief und er ging auf der Zusage von Jesus, auf dem Komm. Auf der Zusage, die Jesus ihm persönlich gegeben hat. Und das ist der dritte Punkt, den ich mit euch teilen möchte. Jesus hat ein Wort für dich. In deiner Not, in deinem Sturm, ganz persönlich. Jesus hat ein Wort für dich, ein Wort der Ermutigung, ein Wort der Begegnung. Und ich möchte dich echt ermutigen dazu, die Wahrheit findest du in der Heiligen Schrift und in der Begegnung mit anderen Menschen, die dich ermutigen, dran zu bleiben. Jesus hat ein ganz persönliches Wort für dich. Und der vierte Punkt, und dann bin ich auch schon durch. Egal welchem Sturm du in deinem Leben begegnest, er ist mit dir im Sturm. Nimm das heute als einen kurzen Impuls mit, bevor ich jetzt anfange, euch diesen Lebensbericht, diesen Augenzeugenbericht zu teilen. Und ihr werdet sehen, an der einen oder anderen Stelle predige ich dieses Wort mir selber. Wenn bei uns in den Bergen Perus die Quechua abends vom Feldheim kommen, dann haben sie im wahrsten Sinne des Wortes den ganzen Tag geackert. Die waren auf dem Feld, die haben zu tun gehabt in der prallen Sonne. Und wenn sie dann abends ins Dorf zurückkommen, dann gehen die einen in die Kneipe und die anderen gehen zum Gottesdienst, so wie ihr heute Abend. Also die meisten Gottesdienste bei uns im Ort sind tatsächlich abends. Es gibt keine Wohnzimmer, wo man so Gemeinschaft hat, sich so abhängt, sondern die Gläubigen, die gehen da in den Gottesdienst. Und dann passiert schon mal, dass der ein oder andere von seiner Müdigkeit übermannt wird. Und dann fällt der Kopf runter und er schläft ein. Und unser Pastor, der Alberto, wenn der sieht, dass einer den Kopf hängen lässt, dann hört er auf zu predigen. Und dann müssen alle aufstehen. Und die nächsten 10 Minuten, die gibt es dann im Stehen. Also, wenn ihr diesen Abend in voller Länge im Sitzen genießen wollt, passt also bitte auf euer Nachbar auf und gebt ihm zur Not auch mal einen Stupper, damit er wieder aufwacht. Es war der 6. März 2018, als ich an diesem Tag morgens aufgewacht bin, hatte ich keine Vorstellung davon, wie dieser Tag mein Leben und das Leben unserer Familie für immer verändern würde. Heute arbeite ich als Missionsarzt in einem der größten Missionshospitäler Südamerikas. Und am 14. Januar 2020, da ging es für uns als Familie los. Das war der Moment, an dem ich realisiert habe, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wir hatten unser wunderschönes Eigenheim in Mosbach verkauft, unsere Autos, unseren Besitz aufgelöst und es gab ab da nur noch so eine kleine Ecke in dem Kellerraum. Das waren alle persönlichen Sachen von uns. Und meine Tochter hat dieses Bild gemacht, da wird gerade unser Flieger gebordet nach Südamerika. Und wenige Stunden später sind wir in einer komplett neuen Welt. Neues Klima, neue Leute, neue Sprache, neue Regeln, alles neu. Und ich lerne direkt am Flughafen die erste Lektion. Bevor ich abgeflogen bin, hatte ich noch ein Bild erstellt von uns und unserem Gepäck und habe das dem Verantwortlichen für die Reise nach Peru geschickt. Und als wir am Flughafen ankommen, völlig übermüdet, da steht er mit so einem Kleinbus da. Kleines Auto. Und wir, 13 Koffer Handgepäck, Gitarre, Kinderwagen, 5 Kinder, Papa, Mama, der Reisebegleiter und der Fahrer. Und das soll jetzt alles in dieses kleine Auto passen. Ich lerne meine erste Lektion. Autos sind niemals voll. Wer es nicht glaubt, kommt mit nach Südamerika. Hier fahren wir gerade völlig überladen durch Lima. Natürlich war keiner angeschnallt, die Füße irgendwo. Und wo liegt Lima? Wo spielt diese Szene? Ich habe euch hier mal eine Landkarte mitgebracht. Da oben seht ihr Europa, Deutschland, Berlin und fast auf dem anderen Ende der Erde, über 10.600 Kilometer entfernt von hier. Da liegt die in der Westküste Südamerikas, Peru. Wir zoomen sie ein bisschen raus und schaut auf den schwarzen Pfeil. Einmal Absturz in die Anden im freien Fall vorbei an Machu Picchu und Cusco, mitten in die Berge, mitten ins Nirgendwo. Da landen wir irgendwann auf einem roten Dach. Das ist unser Krankenhaus. Ein bisschen rausgezoomt, hier unten das Hospital und hier oben, da wohnen wir. Das ist die Straße zu unserem Haus, gut befahrbar. Es wackelt ein bisschen, aber gut befahrbar nur deswegen, weil gerade Trockenzeit ist, als ich dieses Filmchen aufnehme. In der Regenzeit habe ich immer einen Spaten und Gummistiefel im Auto. Ja, da wohnen wir, meine liebe Frau, unsere 5 Kinder und ich und unsere Enten. Wir haben jede Menge Tierpfleger bei uns und wenn ich nicht aufpassen würde, dann wäre das inzwischen ein ganzer Zoo. Und ja, was machen die Kinder den ganzen Tag? Die Mädels gehen reiten, ab und zu zelten wir im Garten und bei uns scheint immer die Sonne. Naja, Alltag sieht am Ende dann doch ein bisschen anders aus bei uns. Fangen wir mal mit dem Brot an. Brot gibt es keins bei uns, zumindest nichts, was wir als Deutsche unter Brot verstehen würden. Deswegen backen wir bei Zayas das Brot selber. Ich habe so einen Adobeofen gebaut, ich bin fürs Feuer zuständig, meine Frau für den Teig. Und da wird einmal in der Woche gebacken. Das ist unser Kaufland, zumindest die Gemüseabteilung aus unserem Kaufland, der Metzger. Wenn das Fleisch zu dunkel wird, dann sind es meistens die Mücken. Also dann muss man ein bisschen warten, bis wieder ein frisches Fleisch kommt. Müllabfuhr, Fehlanzeige, bei uns hilft aber jeder mit. Und so war Bildung die meiste Zeit organisiert, Fernschule über Zoom und Material, das wir aus Deutschland geschickt bekommen haben. Das sind schon mal 60 Kilo Papier, das da rund um die Welt geschickt wird. Das wird ausgefüllt und dann zurückgeschickt. Am 25. August 2021, da ging es dann für meine Kinder endlich in die Schule. Und wie ihr sehen könnt, Schuluniform ist Pflicht in Peru. Wir haben bei uns im Ort die beste Schule im ganzen Bundesstaat. Von über 2000 Schulen war unsere Privatschule, die Dios Bisuyana Privatschule, die erste, die wieder geöffnet hatte. 400 Schüler, peruanische Schüler, unterrichtet wird nach peruanischem Lehrplan, peruanische Lehrer, alles auf Spanisch. Und zusätzlich gibt es 3 Deutschlehrer. Meine Kinder machen also das Fernschulmaterial in ihrer Freistunde. Und wie ihr sehen könnt, das meiste Leben und auch Bildung findet in Peru hinter Gittern statt. Der Schulweg meiner Kinder, da unten ist unser Hospital zu sehen, da hinten unser Haus. Und hier vorne links geht es runter zur Schule. Sicherer Schulweg. Sicher deswegen, weil die Mama dabei ist. Und das ist auch notwendig, denn wir haben so viele Straßenhunden, dass man sich ständig verteidigen muss. Und genauso holprig wie dieser Weg war auch irgendwie unsere Stadt in Südamerika. Ich bin ja ausgereist und konnte so gut wie kein Spanisch. Der Plan war, ein halbes Jahr in die Stadt Arequipa zu ziehen, um dort Spanisch zu lernen. Eine wunderschöne Stadt, vielleicht die schönste Stadt Südamerikas oder zumindest Perus. Und nach 6 Wochen eingesperrt. Die Botschaft rief an, morgen geht der letzte Flieger. Überlegt euch, ob er zurückkommt. Wir können keine Garantie übernehmen. Die Mission rief an und sagt, kommt ihr zurück, wollt ihr bleiben? Und wir haben gesagt, wir bleiben. Sollten wir beim ersten Gegenwind gleich umkehren? Aber es war vielleicht der Kontrast zu unserem alten Leben in Deutschland, das diese Tage so unerträglich gemacht hat. Aber jetzt waren wir da eingesperrt in diesem Wohnblock, mittlere Etage mit dem gelben Vorhang, ungefähr 75 Quadratmeter zu siebt. Und vorher, ein paar Wochen vorher, da hatten wir noch ein nagelneues Eigenheim in Moosbach, über 300 Quadratmeter Wohnfläche, Designerfliesen an der Wand, ein Pool im Garten und ein Spielplatz vorm Haus. Der neue Spielplatz meiner Jungs. Unser leerer Abstellplatz, denn ein Auto hatten wir ja keins. und Kinder sind kreativ, das kennt ihr. Da bauen sich die zwei Kleinen gerade eine Wippe. Nach 5 langen Wochen, und ich handle es hier mal in 30 Sekunden ab, aber es waren wirklich 5 lange Wochen, immer in der Hoffnung, nur noch bis zum Wochenende und dann dürfen wir endlich wieder raus. Nach 5 Wochen durften wir endlich die Stadt verlassen und es war eine bedrohliche Situation. Die ganze Stadt war abgeriegelt, jedes Viertel mit Militärpräsenz, Maschinengewehren im Anschlag, vor jeder Bank, an jeder Straßenkreuzung. Man durfte noch nicht einmal ins Nachbarviertel. Aber wir durften nach 5 Wochen die Stadt endlich verlassen. Und möglich gemacht hatte es dieser Mann hier in der Mitte. Sein Name ist Teofilo Marinho Cavana. Er hier. Er ist der Polizeigeneral unseres Bundesstaates. Und er hatte mir dieses Dokument erstellt, eine Sondergenehmigung, dass ich die Stadt verlassen dürfte, um in den Bergen zu helfen, die Covid-19-Pandemie zu bekämpfen. Da ging es dann also los, hinter dem Berg Misti, das ist ein Vulkan, hoch auf die Hochebene, über 4000 Meter, stundenlang. Dünne Luft. Kopfschmerzen, die Kurven dazu, Übelkeit, Erbrechen. Hat sich der Erste, der Zweite, der Dritte übergeben. Ich habe das immer aufgewischt und habe mich gefragt, was ich hier eigentlich treibe. Aber landschaftlich ganz schön. Links und rechts Alpakas, manchmal auch auf der Straße. Und nach 8 Stunden, da waren wir endlich in der Stadt Siquani angekommen, eine Stadt auf 3400 Meter Höhe. Ich hatte ja in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht, wir werden für die Überfahrt so 12 Stunden brauchen. Und in Siquani nach 8 Stunden habe ich gemerkt, es ist erst Halbzeit. Aus Siquani habe ich nicht viele Bilder dabei, aber dafür eine ganz spannende Geschichte. Wir sind also aus dem Bus ausgestiegen, hier runter zum Fluss, denn wir wollten unbedingt mal was essen. Die Kinder waren ziemlich fertig, außerdem hat der ganze Bus gestunken. Wir haben unsere Fahrer gefragt, dürfen wir raus aus dem Auto? Ja, kein Problem. Also haben wir das gemacht, unser Festbein gepackt und sind hier runter an den Fluss. Ich zeige euch mal, wo die Szene spielt. Hier so ein bisschen außerhalb vom Ort, da wo der Fluss die Straße oder die Straße den Fluss kreuzt. Und wir sind gerade da unten angekommen. Da steht der erste Polizist auf der Brücke und der macht so. Spanisch habe ich ja keins verstanden. Aber das versteht, glaube ich, jeder von uns. Ab, zurück in den Bus. Und als ich zurück an den Bus komme, ich denke, ich sehe nicht richtig, ein Mob wild gewordener Einwohner aus Siquani, die schreien und die brüllen und die filmen uns mit Handykameras. Unser Bus ist umstellt, 10, 15 Polizisten, ihr seid festgenommen. Ja, warum? Ihr dürft hier nicht sein. Ausgangssperre im ganzen Land. Ihr gehört nicht zu Siquani. Aber wir haben doch eine Sondergenehmigung. Wir dürfen hier durchfahren. Das interessiert hier niemand. Mit Polizeieskorte geht es zum Revier. Unsere Fahrer müssen rein. Wir müssen im Bus sitzen bleiben. Und nach einer Viertelstunde kommt der erste Fahrer raus und sagt zu mir, wir stecken in großen Schwierigkeiten. Nun, ehrlich gesagt, das hatte ich mir zu dem Zeitpunkt dann auch schon gedacht. Aber was soll man machen? Es war zum Heulen. Ich spreche die Sprache nicht. Wir sind festgenommen mitten in den Bergen. Ich habe hier keinen Kontakt. Und da kam mir ein Gedanke, der Klaus-Dieter John, das ist der Gründer des Hospitals, der hatte mir diese Sondergenehmigung vom Polizeigeneral zugeschickt. Und der sagte noch vor der Abreise, du, wenn ihr in Schwierigkeiten kommt, dann ruf mich einfach an. Ich habe nämlich die private Handynummer vom General. Vielleicht kann der dann was regeln. Und ich dachte mir, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, den Klaus mal anzurufen. Also Handy raus, den Klaus angerufen. Und er geht nicht ans Telefon. Wen könnte ich noch erreichen? Vielleicht seine Frau Martina. Ich rufe die Martina an und sie geht zum Glück dran. Ich schildere ganz schnell die Lage. Sag, Martina, du, wir stecken in großen Schwierigkeiten. Wir sind festgenommen in Siquani. Ich bräuchte mal den Klaus. Und der hat doch die private Handynummer vom General. Den müsste ich mal sprechen. Und in ihrer freudigen Art, wie die Martina so ist, da sagt sie zu mir, ach Benjamin, die Nummer vom General, die muss ich dir gar nicht geben, denn der General, der steht gerade neben mir. Wie kann das sein? Der Polizeigeneral wohnt 90 Minuten entfernt, einmal über den 4000er Pass rüber, in unserer Hauptstadt Abancay. Aber an dem Tag, zu der Stunde, als wir in Siquani festgenommen wurden, stattete dieser Mann, der Familie John, einen Besuch bei uns im Hospital ab. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, dass da jemand was eingefädelt hatte. Der Rest der Geschichte ist ganz schnell erzählt. Mit meinem Telefon ist der Fahrer ins Revier, am Apparat der General und nach 5 Minuten waren wir frei. Wenn der General spricht, hören die Dorfpolizisten. Ich wollte ja nur noch raus aus der Stadt und ich glaube, das versteht ihr alle. Ich habe denen zu verstehen gegeben, gebt Gas, macht, dass wir hier Land gewinnen. Aber die drei Fahrer, die haben das anders gesehen, die haben erstmal Klappstühle rausgepackt, sich vor den Bus gesetzt und was zum Festfahren. Acht Stunden später, also kurz vor Mitternacht, sind wir dann endlich in Kurawasi angekommen, dort, wo unser Hospital ist. Und ein paar Wochen später, mitten in der Pandemie, ging meine Arbeit los. Ich bin ja ausgereist als Urologe. Ich sollte dort im Hospital die urologische Abteilung übernehmen. Und als ich ankam, da hieß es ja, Urologie gibt es gar nicht. Gibt es jetzt nicht. Wir haben hier nur Covid. Aber du hast doch auch einen Notarztschein. Und Notärzte dürfen in Peru Intensivstationen leiten. Also bist du jetzt der Verantwortliche für die Intensivstation. Mein neuer Arbeitsplatz. Bei dem Bild habe ich mich schon öfters gefragt, gell, ich könnte euch auch jedes Bild zeigen. Es würde nicht auffallen. Aber ich habe ein Beweisfoto. Der Dr. Benjamin hier vorne. Wir haben uns immer den Namen vorne auf die Brust geschrieben, denn wir haben uns gegenseitig nicht erkannt. Und meine Lieben, in 12 Jahren Medizin war es das Härteste, mit Abstand das Härteste, was ich erlebt habe, was mich psychisch und physisch mehrfach an meine Grenzen gebracht hat. So viele Menschen wie in dieser Zeit habe ich vorher nie intubiert und auch in so kurzer Zeit nie mehr so viele Menschen sterben sehen. Und wir haben wirklich um jedes Leben gekämpft. Aber zwischendrin immer wieder Geschichten der Hoffnung. So zum Beispiel Toribia. Toribia arbeitet unterhalb von Machu Picchu und da verkauft sie Sandwich an Touristen. Und ihr wisst ja, Machu Picchu ist bekannt bei den Touristen. Da kommen Millionen Touristen jedes Jahr hin. Aber mit der Pandemie gab es keine Touristen mehr, keine verkauften Sandwich, kein Einkommen, stand sie auf der Straße. Hat mal hier, mal da geholfen. Und irgendwann merkte sie, sie hat Husten und Fieber. Ja, was wird es wohl sein? Rettungsdienst gibt es keinen, so wie bei uns hier. Also setzt sie sich in den Zug, fährt in die nächste Stadt, Cusco, um dann mit dem Taxi zu uns in die Berge zu fahren. Und kurze Zeit später liegt sie intubiert, beatmet auf meiner Intensivstation. Und tagelang kämpfen wir um ihr Leben. Sie überlebt das alles. Tja, und bis heute habe ich eine Einladung nach Machu Picchu offen. Oder hier Judy, 23 Jahre Mutter aus dem Nachbarort Cervitis. Sie hat ein kleines Kind. Und an ihre Geschichte erinnere ich mich deswegen so gut, weil als sie bei uns auf der Station lag, war unsere Station so voll, dass wir uns abends als Team hingesetzt haben und überlegt haben, wer von unseren Patienten hat die beste Chance, die Nacht zu überleben. Für den Fall, dass zwei gleichzeitig einen Notfall haben, und eines Nachts, kurz vor Mitternacht, da werde ich gerufen, es hat ein Mann einen Herzstillstand und während wir den rechts neben ihr reanimieren, da stirbt der Mann links neben ihr und wir können ihm nicht helfen. Wir machen einen großen Sprung nach vorne, 31. August 2022, große Feier bei uns im Hospital. Die Hospizianer, unser Krankenhaus, wird 15 Jahre alt, 480.000 behandelte Patienten. Fest mit Trommlern, Fahnen, Nationalhymne. 3000 Leute bei uns im eigenen Amphitheater. Das gehört zu unserem Krankenhaus dazu. Und mitten auf der Bühne Nicolas Luca. Sie werden ihn nicht kennen. Er ist der bekannteste Fernsehmoderator im Land. Mit einer täglichen Show und normalerweise verlässt er die Hauptstadt nicht. Aber mit einer Sondergenehmigung seiner Chefin hat er es bis zu uns in die Berge geschafft. 15 Minuten steht er da und erzählt über Familie, über Werte und über das gute Beispiel von Dios Pisuiana. Und danach sind die beiden am Podium, Klaus und Martina John. Sie sind die Gründer des Hospitals, zwei Wiesbadener Ärzte. Und sie erzählen die unglaublichsten Geschichten, die wir im Hospital die letzten Jahre erlebt haben. Da ist eine Frau auf der Bühne, die hat bei einem Unfall beide Beine verloren. Und unsere Orthopädietechnik hat ihr zwei Prothesen gebaut, jetzt kann sie wieder laufen. Sie zeigen ein Bild, das erspare ich euch, ein Mann, der sich nahezu komplett den Unterarm durchtrennt hat mit einer Motorsäge. Und unser Chirurg hat in 6 Stunden Kleinarbeit die Venen und die Arterien und die Nerven und die Sehnen alles wieder zusammengefrickelt. Der Arm ist dran, der Mann kann wieder arbeiten. Und dann steht ein Mann auf der Bühne und mit tränenerstickter Stimme bedankt er sich beim Team der Intensivstation. Und ich denke mir, wer ist das denn? Den müsste ich doch kennen. Ich bin doch der Verantwortliche für die Intensivstation. Ich erkenne ihn erst, als sein Name fällt. Und da dämmert es mir, Mensch, das ist der Alexander. Der Alexander, war einer unserer ersten Patienten. Er und sein großer Bruder, die kamen gleichzeitig ins Hospital. Der große Bruder 40, er 38. Und während der Große sich schnell erholte, wurde es bei dem Kleinen immer schlimmer. Irgendwann lag er auch beatmet auf unserer Intensivstation. Und wir haben wochenlang um sein Leben gekämpft. Irgendwann, ich bin gerade zum Mittagessen daheim, da schickt mir eine Krankenschwester so eine EKG-Linie, eine Ableitung vom Herz, und ich analysiere das und sage, Mensch, ich glaube, der hat eine Lungenembolie. Schick also unseren Ultraschallspezialist auf die Intensivstation, der checkt das alles und sagt, du hast recht. Jetzt müssen wir den lysieren, aber wir haben kein Lysemedikament. Wir telefonieren rum, in der Hauptstadt gäbe es das, aber wie kriegen wir das jetzt daher? Wir rufen die Familie an, sagt, beeilt euch, fahrt bitte darüber, holt das. Es geht wirklich um jede Minute, gebt Gas. Sie besorgen das, der bekommt das Medikament und dann bleibt sein Herz stehen. Wir reanimieren ihn und am Ende überlebt dieser Mann das alles. Ich kann mich noch erinnern, als er dann auf Normalstation war, das war ein Fest, die Physiotherapie hat das gefeiert, als er nach einer Woche endlich von der Bettkante bis zur Toilette selber laufen konnte. Und als er aus dem Krankenhaus gegangen ist, da haben wir ihn als Wrack im Rollstuhl rausgeschoben. Und jetzt, 2 Jahre später, da steht er quietschfidel bei uns auf der Bühne. Inzwischen hat er sich schon wieder das Bein gebrochen, weil er so wild Fahrrad fährt. Als an dem Tag alle Patienten, alle Besucher nach Hause gehen, da bin ich zufällig einige Meter hinter dem Alexander und es ist für mich ein total rührender Moment. Ich sehe, wie er Arm in Arm zum Ausgang rausschlendert. Meine lieben 2 Kinder haben ihren Vater wieder und eine Frau, ihren Ehemann. 2. Dezember 21 begegnen wir diese Frau, ihr Name ist Bertha. Sie war 1200 Kilometer aus Lima mit dem Bus zu uns in die Berge gereist. Wer von euch ist schon mal 1200 Kilometer gereist bis zum Arzt? Die wenigsten. Sie legt mir eine ganze Latte an Befunden hin und sie sagt zu mir, die Ärzte in Lima haben gesagt, ich muss sterben. Nun, unter uns, die Aussage ist ja erstmal richtig, weil irgendwann müssen wir alle gehen. Aber was nicht richtig war, ist, dass sie an dieser Erkrankung sterben müsste. Ich sage ihr, also meine Liebe, sie müssen eigentlich nur operiert werden. Und wenn wir sie operieren, dann sind sie auch wieder gesund. Ich kann ihnen nur nicht helfen, denn ich habe das noch nie operiert. Und nicht nur, dass ich es noch nie operiert habe, ich habe es auch noch nie gesehen. Ich habe es auch noch nie assistiert. Und dann sagt sie zu mir, bitte operieren Sie mich. Wenn Sie es nicht machen, operiert mich niemand. Ich bin arm, alt und mittellos. Und ich muss ihr recht geben, weil ich dieses Land kenne. Und ich versuche es ihr nochmal auszureden und sage, also wenn ich sie operiere, kann es Komplikationen geben, es kann schwere Komplikationen geben und dann können sie sterben. Und da fragt sie mich, wo kann ich unterschreiben? Sie war also nicht davon abzubringen, sich operieren zu lassen. Und bevor ich jetzt in den Verdacht gerate, fahrlässig mit dem Leben meiner Patienten umzugehen, möchte ich euch ganz kurz mitnehmen, wie ich ethisch entscheide, ob ich jemanden operiere oder nicht. Mein erster Chef, Professor von Heiden, 2010, als Assistent meiner ersten Stelle, der hat immer zu mir gesagt, Herr Zeyer, fragen Sie sich Folgendes. Wenn es mein Großvater, mein Vater oder mein Kind wäre, würde ich diese Person operieren. Also sprich, wenn es einer Ihrer Angehörigen ist, können Sie es und stimmt die Indikation. Und wenn Sie dafür ein Ja haben, dann machen Sie es. Und wenn Sie dafür ein Nein haben, dann lassen Sie gefälligst die Finger weg. Und das ist bis heute mein Maßstab. Ich entscheide, ob ich jemanden operiere oder nicht. Und ich habe mich das auch bei Bertha gefragt. Ich habe mich gefragt, wenn sie meine Großmutter wäre und ich wäre der Einzige, der ihr helfen würde, würde ich es doch wohl machen. Also habe ich meinen Chirurgkollege dazu genommen, den Lukas Steffen, einer der begnadetsten Chirurgen, die ich kenne. Und ich habe gesagt, Lukas, du, wir haben da so einen Spezialfall, den müssen wir zusammen operieren. Er hatte das auch noch nie gemacht. Was machen wir, was machen Sie oder was macht ihr, wenn ihr was Neues lernen wollt? Genau. Man holt sich ein Buch. Also ich habe mir zuerst mal ein OP-Buch besorgt und dann habe ich das da durchgelesen, Schritt für Schritt, die Anleitung, wie man das operiert. Dann legt man das abends unter das Kopfkissen, am nächsten Tag nimmt man es mit in den OP. Und wenn die eine Seite fertig operiert ist, dann dreht die Schwester um und dann geht es auf der nächsten Seite weiter. Und dann gibt es noch was anderes. YouTube. Da gibt es eben nicht nur Katzenvideos, sondern auch Videos darüber, wie man Menschen operiert. Und das sind meistens Ärzte aus Pakistan oder Indien, die einem in gebrochenem Englisch erzählen, wie man einen operiert. Die hängen sich dann eine Kamera über den Tisch und genau das haben wir beide uns dann angeguckt. Und als wir uns sicher waren, dass wir jetzt einen Weg finden, wie wir dieses Problem lösen, da haben wir sie dann operiert. So, da habt ihr mir, glaube ich, noch nie über die Schulter geguckt. Da schaut ihr auf eine offene Niere und nach ein paar Stunden war alles wieder drin. Und nach zwei Wochen, genau, die Frau als geheilt entlassen. Meine Lieben, ich habe in den letzten 3 Jahren mehrfach Operationen durchgeführt, die ich so nie gesehen habe und auch nie assistiert habe. Und ich kann sagen, Gott sei Dank, wir haben bis heute keine Komplikationen gesehen. Und ich sage das nicht, weil ich davon überzeugt bin, ein guter Chirurg zu sein. Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Ich habe immer Angst. Ich habe immer Bammel, wenn ich jemanden operiere. Aber in der festen Überzeugung, dass wir den besten Chirurg immer mit am Tisch haben. Und das ist mein großes Privileg als Missionsarzt. Wenn wir jemanden operieren, dann setzen wir uns als Team vorher hin und dann beten wir zusammen. Dass Gott uns leitet und uns bewahrt und diesen Patienten bewahrt vor Komplikationen, denn wir wollen diesen Menschen helfen, wir wollen ihnen nicht schaden. 31. Januar, da begegnet mir dieser Mann, sein Name ist Mario. Normalerweise ist es in unserem Hospital so, dass Patienten morgens um 6 da sein müssen und dann werden alle in einer Reihe aufgestellt und dann nach Fachrichtung sortiert und Eintrittstickets verlost. Und wer an diesem Tag das Glückslos zieht, der kommt rein und der andere muss wieder warten bis morgen. In aller Regel kommt man innerhalb von 2 bis 3 Tagen ran und wenn Sie da morgens vor das Hospital kommen, da stehen Hunderte in einer Schlange. Manche warten auch mal 7 Tage. Und dazu gibt es noch ein Notfallteam, eine Krankenschwester, ein Arzt oder eine Ärztin, die 24 Stunden am Tag eine Triage machen. Das heißt, wenn du um Mitternacht bei uns ins Hospital kommst, den Pförtner rausklingelst, wird der garantiert die Schwester anrufen, die kommt raus, wir haben draußen vor dem Krankenhaus ein Zelt, da wird sie dich untersuchen und dann entscheiden, kann das noch bis morgen warten, ist das dringend, muss sofort aufgenommen werden oder muss der vielleicht auch sofort in den OP. Und der Mario, der kam eben nachmittags irgendwann am Hospital an und unsere Schwester hat es sofort gesehen, der ist richtig schwer krank. Hat ihn also direkt zu mir durchgeschickt, ich habe ihn untersucht und ein CT gemacht, die Mediziner unter euch erkennen es. Da ist das Problem, eingeklemmte Leistenhernie, der Darm drohte abzusterben und außerdem ging nichts mehr durch. Der Mario war fast den ganzen Tag gereist und davor hatte er 3 Tage nichts mehr essen und trinken können, weil alles wieder rauskam. Der war wirklich in einem sehr, sehr kritischen Zustand. Wir haben ihn also in der gleichen Nacht noch operiert, 2 Chirurgen und ich, und wir haben ihm das Leben gerettet. Die Woche drauf hat er sich gut erholt und bei der Visite, da hat er mir so ein bisschen was aus seinem Leben erzählt und ich fand das so spannend, was er erzählt hat, dass ich bei seiner Entlassung einem Mitarbeiter unseres Medienzentrums eine Digitalkamera in die Hand gedrückt habe und gesagt habe, Heido, fahr mal bitte mit dem Mario nach Hause und mach ein paar Bilder, damit ich die mit nach Deutschland nehmen kann. Und nur deswegen kann ich euch heute Abend diese Bilder zeigen. Der Mario wohnt hier mitten im Dschungel von Peru, in dieser Hütte. Und ihr werdet jetzt einwenden vielleicht, Dschungel habe ich mir ganz anders vorgestellt, völlig richtig, das ist zerstörter Dschungel. Abgeholzt, Weidefläche draus gemacht und da hinten diese Berge hier, das ist die Grenze der illegalen Minen, da wird Gold geschürft, eine unglaubliche Naturkatastrophe. Das kann man sich kaum vorstellen, wenn man es nicht gesehen hat. Und das ist der Lebensmittelpunkt, das Badezimmer von Mario, sein Waschbecken, seine Dusche und seine Badewanne. Da wohnt er mit seinen Hunden, Katzen und Schweinen zusammen und eben mit seinen 2 Kumpels. Und das ist seine größere Stadt. Ich würde jetzt hier sagen, sein Schwenningen. Wenn ihr da hin, das sind ja nur Baracken, völlig richtig, sehe ich auch so. Und das Ganze ist auch nur über den Fluss zu erreichen. Und was hier idyllisch aussieht, ist in Wirklichkeit bitterste Armut. Bitterste Armut. Der Mario ist wie viele in seiner Generation völlig perspektivlos im Dschungel von Peru groß geworden, als Halbwaiser ohne Bildung. Er hat sich mal hier und da durchgeschlagen und über die Jahre, so hat er mir erzählt, hat er ein schweres Alkoholproblem entwickelt. Das hat dazu geführt, dass er irgendwann auf der Straße gelandet ist. Und da hat er dann nur noch gebettelt. Eines Tages begegnet ihm einer und er bettelt ihn wieder an und er sagt zu ihm, von mir kriegst du nichts. Wenn ich dir Geld gebe, wirst du es sowieso nur versaufen. Aber wir können was anderes machen, du kommst mit mir nach Hause, kriegst von mir zu essen und hilfst mir dafür mit den Tieren. Und so kam der Mario in diese Holzhütte mitten im Dschungel. Und meine Lieben, dieser Mann, der hat ihm nicht nur Brot gegeben, sondern auch Brot des Lebens. Und der Mario hat mir erzählt, dass er durch diesen Mann den Glauben an Jesus Christus gefunden hat und dass dieser Glaube ihm geholfen hat, diese Sucht zu überwinden. Heute ist er frei und ich kann das bestätigen, denn der Mario war 2 Wochen bei uns im Hospital und in dieser Zeit hatte er keine Symptome und er hat natürlich auch nichts zu trinken bekommen von uns. Er ist heute Teil in so einer kleinen Kirche mitten im Dschungel von Peru und dieser Mann hier, der jetzt gleich mit dem blauen T-Shirt zu sehen ist, der hat ihm jetzt also schon 2-mal das Leben gerettet, denn der hat ihn von der Straße geholt und der hat ihn auch zu uns in die Berge gebracht. Ich werde immer wieder gefragt, wie kann es sein, dass jeden Tag hunderte Menschen vor eurem Hospital in der Schlange stehen, manchmal 2 oder 3 Tage reisen, aus dem Norden Perus, aus Trujillo, manchmal aus dem Nachbarland Bolivien. Sich hier in die Reihe stellen vor euer Hospital, links und rechts staatliche Kliniken liegen lassen. Und ich kann euch versichern, das Ende dieser Schlange seht ihr gar nicht, das geht da hinten rechts um die Ecke rum. Da läuft man morgens manchmal minutenlang an wartenden Patienten vorbei. Und ein Grund ist mit Sicherheit, dass wir die günstigsten Preise haben. Aber ein anderer Grund ist, und das sagen uns so viele Patienten, bei euch werden wir behandelt wie Menschen. Das mag sich irgendwie absurd anhören für euch, aber in Peru ist das nicht selbstverständlich. Wenn man Geld hat, kann man sich alles leisten. Da wird man mit einem Roboter operiert in der Privatklinik in Lima. Aber wehe, du hast kein Geld. Dann bist du vielerorts nicht mehr wert als ein Hund. Und das ist bei uns anders. Wir behandeln Menschen gleich, unabhängig von Religion, Rasse, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe oder ökonomischem Status. Wir behandeln Menschen gleich, weil wir glauben, dass jeder den gleichen Wert hat, weil er im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Und was diese Menschen hier alle vereint ist, dass sie ohne unser Hospital so gut wie keine Chance auf moderne Medizin hätten. So, jetzt habe ich in ganz Deutschland diesen Vortrag schon ein paar Mal gehalten. Und jedes Mal, nach jedem Vortrag kommt die gleiche Frage. Und weil sie jedes Mal kommt, habe ich sie jetzt in den Vortrag einfach eingebaut. Nämlich die Frage, ja, aber wer bezahlt denn das alles? Das machen wir ganz kurz. Das sind die 4 Säulen, die unser Hospital tragen. 31%, über 1000 Spender, die jeden Monat direkt an unser Hospital spenden. 19% der real entstehenden Kosten werden von Firmen gedeckt, die uns Material kostenlos zur Verfügung stellen. 22% durch Missionsärzte und Krankenschwestern und Techniker, die unentgeltlich im Hospital arbeiten. Und lediglich 28% der real anfallenden Kosten bezahlt der Patient. Ich mache mal hier eine kurze Rechnung auf. Die Herren unter uns, wenn man eine Prostata operiert haben will in Peru, dann kostet es 8000 Sol. Durch 4 geteilt, dann hat man ungefähr den Eurobetrag. Bei uns kostet es 5.700, weil wir ohne Gewinnabsicht arbeiten. Also 30% schon mal weniger, weil wir keinen Cent mit diesen Patienten verdienen. Und wenn man es dann aufteilt prozentual, dann seht ihr, der Patient zahlt am Schluss noch 1.600, kriegt aber eine Leistung von 8.000 Sol. Wie viel Geld ist das ungefähr? Ein Quechua, der hinterm Haus sein Gemüse anbaut und auf dem Markt verkauft, der kommt im Monat ungefähr auf 1.000 Sol. Also das sind immerhin 1,5 Monatsgehälter. Und viele Patienten können sich diesen niedrigen Preis nicht leisten. Wir haben eine Sozialarbeiterin bei uns, die den ganzen Tag nichts anderes macht, als Krankenhausrechnungen zu prüfen. Und wenn der Patient sagt, ich kann es nicht bezahlen, wir behandeln immer zuerst. Und dann gucken wir, wie die Rechnung bezahlt wird. Und diese Sozialarbeiterin, die prüft dann jeden einzelnen Fall. Da wird also geguckt, wie viele Kinder gibt es, welches Einkommen haben die ein Haus, haben die sonstige Einnahmen, haben die Schulden, haben die Kühe? Wie viel verdienen die damit? Und das alles kommt in eine Tabelle und am Schluss kommt da unten ein Betrag raus und den Betrag zahlt dann der Patient. Ich habe Patienten schon für 100 Sol operiert. Das sind 25 Euro. Wohlgemerkt mit Narkose. Also alles inklusive. Mehr als 250 Unterstützer haben die letzten 3 Jahre für uns als Familie Zaya gespendet, damit wir diese Arbeit machen können. Denn was mir viele in Peru nicht glauben, ich bekomme nicht nur kein Geld von den Patienten und vom Krankenhaus, ich habe Strom, Wasser, Gas, Miete, Mobilität, Essen, Bildung, alles zu bezahlen. Und das ist nur möglich, weil wir Unterstützer aus der Heimat haben. Und meine Lieben, ein paar sitzen auch heute Abend hier. Meine feste Überzeugung, die wahren Helden hinter unserer Mission sind die. Denn ohne unsere Unterstützer wäre unsere Mission nicht mehr als ein frommer Wunsch. Goodbye Deutschland. Wer von euch hat's gesehen? Im Februar war ein Fernsehteam bei uns. Der Zeiger auf dem Dach. Aber meine Lieben, dieses Dach von unserem Haus, 15 oder 20 Löcher, ist Standard. In der Regenzeit prasselt es die ganze Nacht rein. Da läuft dann morgens immer die Dreckbrühe, die Wand runter. Dieses Dach kriegt man einfach nicht dicht. Diese Frau teilt gerade die Patienten auf nach Fachrichtung. Da werden gerade die Coupons, die Eintrittstickets verlost. Da operiere ich gerade eine Prostata. Und im April, am 8. April, die Sendung, die größten Abenteurer, teuer. Und am selben Abend, da titeln die ersten Online-Zeitungen schon: Vom Wohlstand ins Chaos, goodbye Deutschland, Arzt hilft den Ärmsten in Peru. Aber zu diesem Zeitpunkt treibt mich was ganz anderes um. Einen Tag vorher, es war der 7. April, morgens um 3 Uhr, da wache ich schweißgebadet auf. Ich habe einen fürchterlichen Albtraum. Ich träume an diesem Morgen, dass ich eines unserer Kinder lebensgefährlich verletzt mit einer Verletzung am Kopf. Das ist so ein starker Traum, so plastisch. Ich kann den Rest der Nacht nicht mehr schlafen. Ich stehe auf, gehe in mein Arbeitszimmer und verbringe den Rest der Nacht da und ich bete, dass Gott uns bewahrt. Mir ist klar, dass wir in Gefahr sind. Am 8. die Sendung und am 9. April, da lädt uns der Kinderarzt unseres Hospitals ein zum Kaffee trinken. Und natürlich geht es auch darum, wie war die Sendung gestern. Ich kann euch sagen, 2 Millionen Deutsche haben es gesehen, das Feedback nahezu ausschließlich positiv. Da klingelt das Telefon, ein anderer Arzt am Apparat, der sagt, meine Tochter ist gestürzt, sie hat sich das Bein gebrochen. Könnt ihr uns helfen? Wir müssen in die Klinik, aber wir haben kein Auto. Wir sagen, klar, kein Problem, der Notarzt, der Kinderarzt, wir sind da, wir rücken gemeinsam aus. Und wie ich gerade zur Türe rausgehe, erste Etage, kann also schön über den Garten blicken, da sehe ich, wie meine Tochter von links nach rechts durch den Garten rennt. Und ihre Freundin, die kommt rechts aus dem Hühnerstall und schmeißt etwas wie eine Frisbee quer durch den Garten. Wie sich später herausstellt, eine Metallpfanne. Und ich kann in Zeitlupe sehen, wie die beiden sich treffen. Das gibt einen dumpfen Schlag, da läuft dir schon das Blut übers Gesicht. Ich sage zu meinem Kollegen, du Simon, Planänderung, du machst das Bein, ich habe einen eigenen Patienten, ich muss mit meiner Tochter in die Klinik, ich muss sie nähen. Es ist nicht das erste Mal, wir haben leidige Erfahrungen, wir zwei. Und als ich sie untersuche und die Wunde reinige in der Klinik, da denke ich mir bei der Untersuchung, Mensch, ich glaube, der Schädel ist getrümmert. Ich rufe den Fritz an, das ist unser Traumatologe, sage, Fritz, komm mal bitte zu in die Klinik. Ich glaube, meine Tochter, die hat eine Schädelfraktur. Die hat was an den Kopf gekriegt. Und kurze Zeit später im CT das Ausmaß der Katastrophe. Der Schädel ist gebrochen. Als ich dieses Bild sehe, wird es mir schlecht. Wir haben ein ganz tolles Hospital, aber wir haben keine Neurochirurgie. Wir können das nicht behandeln. Und während meine Kollegen meine Tochter auf die Intensivstation verlegen, da knie ich bei uns im Hospital vorne am Altar. Das ist unsere kleine Krankenhauskapelle. Ich knie ganz da vorne und ich bete, lieber Gott, wenn du meine Tochter zurückhaben willst, dann gebe ich sie dir. Aber wenn du eine Berufung für ihr Leben hast, dann bestätige das heute. Unser Team macht einen unglaublichen Job. Ich habe als Notarzt ganz schlimme Fälle gesehen. Ich habe viele Patienten behandelt, aber in dieser Stunde war ich völlig neben mir. Ich konnte nichts entscheiden. Es waren 1000 Fragen. Was machen wir? Fahren wir nach Cusco? Das sind 3 Stunden über die Berge. Es ist Regenzeit. Lebensgefährlich. Überall Steinschläge. Manchmal fehlen ganze Abschnitte der Straße, weil sie weggerissen sind. Fliegen wir nach Lima? Fliegen wir in die USA? Fliegen wir nach Europa zurück? Schaffen wir es überhaupt bis nach Deutschland? Und meine Kollegen, die entscheiden das für mich und die sagen, nein, die muss jetzt operiert werden. Wir fahren jetzt. Wir fahren jetzt nach Cusco. Packen sie ein. Es sind alle da. Es helfen alle mit. Es sind 3 Stunden Fahrt über die Berge. meine Lieben, manchmal keine 10 Meter Sicht. Nebel, Regen, wir fahren manche Abschnitte in Schrittgeschwindigkeit. Und nach 3 Stunden, da sind wir endlich in der Stadt Cusco angekommen. Da vorne meine Tochter im Rettungswagen und der Chirurg neben mir. Wir zwei sind hinterhergefahren. Ein paar Stunden später liegt meine Tochter hier auf dem OP-Tisch. Diese Holztür ist alles, was uns trennt. Da wird sie gerade von einem Neurochirurg aus Peru operiert. Am Ende geht alles gut aus. Das ist der Blick aus unserem Patientenzimmer. Da stand meine kleine Tochter immer am Fenster und hat drüber geguckt. Da war die Grundschule. Da hat sie den Gleichaltrigen bei der Arbeit zugeguckt und hat sich, glaube ich, noch nie so sehnlich gewünscht, in die Schule zu dürfen. Und ich habe wahrscheinlich noch nie so viel am Bett meiner Tochter gekniet. Was übrig blieb, war eine kleine Narbe. Und wie wenig die Maus von allem beeindruckt war, zeigt dieses Bild kurz nach der Entlassung. Da hing sie schon wieder kopfüber an der Reckstange. Aber es waren ausgerechnet die Worte meines ältesten Sohnes Lukas. Der war bei dem Unfall nicht dabei. Der war daheim. Er sagte zu mir, Papa, später dann. Papa, als ich gehört habe, dass die Mila so verletzt ist, ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Er sagte, ich bin aufgestanden und ich habe meine Bibel genommen. Ich habe einfach meine Bibel auf meinen Schreibtisch geworfen und die ist mitten rein aufgefallen. Und das Erste, wo meine Augen drauf kam, als würde dieses Wort mich direkt anspringen, das war Psalm 66, Vers 12. Und ihr könnt es hier lesen, andere Menschen trampelten auf uns herum. Durch viele Feuerproben mussten wir hindurch. Aber du hast uns aus der Gefahr befreit und uns mehr gegeben, als wir brauchten. Und es war diese Zusage, da war die Kleine noch im CT. Da stand das alles noch vor uns. Es war diese Zusage, die uns in diesen Tagen Trost und Halt gegeben hat. Die Kleine hatte eine Nachblutung nach der Operation, die hat Fieber bekommen, aber es war immer dieses Wort. Du hast uns aus der Gefahr befreit. Und meine Lieben, wir werden als Eltern immer wieder dafür kritisiert, wie wir so verrückt sein können, mit 5 kleinen Kindern in eine dritte Weltregion, in ein Entwicklungsland zu ziehen. Unser Kleinster war ein Jahr, als wir gegangen sind. Giftige Spinnen, giftige Schlangen, Unfallgefahr im Haushalt, auf der Straße. Und mir fällt nichts anderes dazu ein, als dieses Zitat von Corrie ten Boom. Ich glaube, die meisten von euch kennen sie. Im Dritten Reich haben sie Juden versteckt. Und sie und ihre Schwester sind dafür ins KZ gekommen. Und während ihre Schwester im KZ umkam, hat Corrie ten Boom das alles überlebt. Und danach sagt sie dieses Zitat. Sie sagt, der sicherste Ort auf Erden ist in Deutschland. Nein, was sagt sie? Sie sagt, der sicherste Ort auf Erden ist im Zentrum von Gottes Willen. Und keine Frage, wir sind herausgefordert, aber wir sind vor allen Dingen herausgerufen. Es war der 6. März 2018, nachts um 12:30, als dieses Bild entstanden ist. Im Kreiskrankenhaus in Mosbach. Meine Frau und ich, wir hatten uns vorher festgelegt, dass es unser letztes Kind sein würde. Und nach einer Stunde, da habe ich was getan, was ich nach jeder Geburt gemacht habe. In dieser Nacht zum 5. Mal. Ich bin oberhalb von Mosbach an ein altes Holzkreuz gefahren und ich habe mich da in der kalten Märznacht in den Straßengraben gekniet und habe gebetet, lieber Gott, vielen Dank, dass alles gut gegangen ist. Und während ich da knie, da passiert etwas, das kann ich mir bis heute nicht erklären und ich kann es euch auch nicht erklären. Aber wie ich da knie, da höre ich mich plötzlich selber beten, Worte, die ich nicht geplant habe, die einfach aus mir herauskamen, etwas medizinisch. Es waren die Worte, ich weiß, dass das Kapitel der Reproduktion für uns vorbei ist. Bitte zeig mir, was das nächste Kapitel in unserer Familiengeschichte ist. Mensch, Freunde, das hat mich total erschrocken. Was soll denn das? Wir haben vor ein paar Monaten gerade unser Eigenheim bezogen. Ich habe es einen Kassensitz zugesprochen bekommen. Mein Ziel war jetzt, viel Geld zu verdienen. Was soll das mit einem neuen Kapitel? Völlig verwirrt habe ich mich ins Auto gesetzt, bin nach Hause gefahren, habe die Kinder versorgt, morgens um 5 meine Frau abgeholt. Das war eine ambulante Entbindung. Den ganzen Tag irgendwelche Erledigungen zu machen gehabt. Und als ich abends, so gegen 7:30 nach Hause komme, zur Türe rein, da kommt meine Frau gerade die Treppe runter. Die war rechts neben dem Eingang. Sie hatte den Kleinen oben hingelegt. Und wie sie die Treppe runterkommt, habe ich sie direkt angesprochen und sagt, Lena, du, ich hatte in der Nacht ein ganz merkwürdiges Erlebnis. Ich knie an meinem Kreuz und ich bete, bitte zeig mir, was das nächste Kapitel in unserer Familiengeschichte ist. Ich werde den Moment nie vergessen. Meine Frau steht ein paar Stufen über mir auf der Treppe und mit großen Augen schaut sie mich an und sagt, Benjamin, hast du deine E-Mails heute schon durchgeguckt? Der Klaus-Dieter John hat ihr aus Peru geschrieben. Meine Lieben, es sind diese Zeilen. Lieber Herr Zeyer, unter welche Telefonnummer könnte ich Sie mal erreichen? Herzliche Grüße aus Peru, Klaus John. Es war der 6. März 2018, abends um 19.18 Uhr. Es war für uns beide auf dieser Treppe, als würde Gott uns persönlich ansprechen. Kein Problem mit eurem Leben, alles easy. Aber seid ihr bereit für die Mission, die ich für euch habe. Diese E-Mail kam als Antwort auf eine Frage, die ich eigentlich gar nicht stellen wollte, von einem Mann, der keine Vorstellung hatte, in welcher Situation wir uns als Familie befinden. 11 Monate vorher hatte ich ihn zufällig auf einem Vortrag kennengelernt, ihm meinen Namen und meine E-Mail-Adresse mitgegeben. Und an diesem Tag, da sitzt er in Peru und schickt mir diese E-Mail. Und dort auf der Treppe stehend haben wir als Ehepaar damals entschieden, dass wir nochmal alles auf Null setzen. Und der Rest ist Geschichte. 2019 bin ich durch Deutschland getourt, habe über 90 Vorträge gehalten. Wir haben einen Freundeskreis, einen Spenderkreis aufgebaut, parallel unser Haus verkauft, die Autos verkauft, den Hausstand aufgelöst. Und am 14. Januar 2020, vorhin habt ihr das Bild gesehen, ging es los nach Südamerika. Ja, wenn ich so in die Reihen gucke, ist bis jetzt noch niemand eingeschlafen. Eine Geschichte habe ich noch, dann bin ich durch. Es ist der 12. Januar 2022, dieses Jahr. Da bin ich mit dem Klaus-Dieter John unterwegs. Ich habe euch ja schon erzählt von unserem Krankenhaus, von unserer Schule. Und der dritte große Teil in unserem Werk ist ein eigener Radiosender. 24 Stunden am Tag machen wir ein Radioprogramm direkt bei unserem Hospital. Das wird dann gesendet zu einem Satellit und der Satellit verteilt es dann über Südamerika und überall, wo Antennen stehen, da können wir es dann lokal als Sender verbreiten. Und diese Türme, die stehen überall im Land. Ungefähr 80% des Südens decken wir mit unseren eigenen Antennen inzwischen ab. Wir erreichen damit ein Millionenpublikum in Puerto Maldonado, in Cusco, in, haben wir jetzt eine Lizenz in Abancay, in Puerto Maldonado, unzählige Türme, die da stehen. Und wir waren jetzt eben auf der Reise nach Urkus, denn dort hatten wir eine neue Frequenz gekauft und wollten jetzt eben so einen Turm installieren. Nach 5 Stunden Fahrt über die Berge kamen wir dann endlich in Urkus an und am Ortsschild angehalten hat der Klaus John den Wagen ausgemacht und sagt, jetzt müssen wir beten. Vater, bitte führe uns heute zu den Menschen, die uns helfen, hier ein Grundstück zu kaufen, damit wir so eine Antenne bauen können. Am Ortsschild war nicht viel los, dann war die nächste Idee, wir fahren doch jetzt einfach mal auf den Marktplatz und einer geht ins Rathaus und fragt mal nach, wem das Gelände da oben gehört, wo die anderen Antennen schon stehen. Denn wenn man irgendwo eine Antenne bauen will, muss man immer gucken, wo schon welche stehen. Das sind meistens die besten Bergspitzen. Und auch dieses Land gehört irgendjemand, meistens den Leuten, die außenrum wohnen. Und es ist gar nicht so einfach, so ein Gelände zu bekommen. Manchmal fahren wir da 20 Mal hin, bis wir so ein Gelände haben. Denn diese Leute, die wollen das nicht verkaufen, die wollen es nur vermieten. Dann baut man da einen Turm für viel Geld hin und am Ende verändern sie die Konditionen. Den Turm baut man nicht mehr ab. Und deswegen kaufen wir dieses Gelände nur. Aber das ist oft müßig. Wir sind also in Urkus angekommen. Ein Mitarbeiter aus unserem Medienzentrum ist mit dabei und ein Turmbauspezialist aus Lima. Und unser Medienmitarbeiter geht da aufs Rathaus und nach ein paar Minuten kommt er da wieder raus. Ehrlich gesagt, ich stand an der Bushaltestelle und habe mich gefragt, was wir hier eigentlich treiben. Ich habe für mich gedacht, Mensch, der Klaus John ist wirklich schlecht vorbereitet. Wir sind jetzt 5 Stunden über die Berge gefahren. Der hat hier keine Telefonnummer, der hat hier keinen Kontakt, niemand. Wir sind jetzt einfach hier mitten in den Ort gefahren, auf den Marktplatz, um mal zu gucken, wo wir hier ein Grundstück kaufen. Naja. Ich bin dann doch etwas Besseres belehrt worden. Der Klaus saß im Auto, kommt dieser Mitarbeiter raus und er sagt, nur eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht, dieser Berg, diese Türme da oben, die gehören gar nicht zu Urkus. Die gehören auf der anderen Seite zu Waro. Aber ich habe hier auf dem Bürgermeisteramt gerade einen getroffen, der zufällig hier was zu tun hatte. Der ist die rechte Hand vom Bürgermeister aus Waro. Den haben wir direkt eingepackt und eine halbe Stunde später auf die andere Seite rübergefahren, im Nachbarort Varro an die Tür geklopft, beim Bürgermeister, ging die Tür auf, da ist man in Peru dann mittendrin, 3 Stühle aufgestellt. Wir sind Missionsärzte aus Corahuasi, wir wollen hier ein Grundstück kaufen, um eine neue Antenne hinzustellen. Und dann sagt er, ich helfe Ihnen gerne. Wir müssen das im Dorfrat noch besprechen, aber ich kann Ihnen sagen, das funktioniert. Das wird klappen. Wir haben den eingepackt. Ich saß in diesem Auto hinten im Kofferraum wie so ein zusammengeschnürtes Paket. Dann ging es eine halbe Stunde wieder hoch bis auf die Spitze. Da hinten seht ihr schon die anderen Antennen. Der Bürgermeister ist hier rechts im Bild, der mit der Maske und dem Bäuchlein. Da wurde dann schon abgesteckt, 100 mal 100 Meter. Da steht jetzt, das sollte unser Platz werden. Und ich habe die Tage gelesen, am 28.09. 18.30 Uhr ist unsere Antenne in der Region Urkus auf Sendung gegangen und wir erreichen jetzt potenziell 200.000 Menschen mehr. Und wie wichtig diese Antennen sind, davon erzählt diese Geschichte. Denn am 1. Juli 2018 hatten wir genau so eine Antenne mitten im Dschungel von Peru in Borde Maldonado aufgebaut. Am 1. Juli 2018 ist die auf Sendung gegangen. Und am 3. Juli morgens um 5.30 Uhr, da klingelt bei uns im Medienzentrum das Telefon. Wenn wir Programm machen, dann übertragen wir unseren Gottesdienst, es gibt viel Musik, es gibt die Nationalhymne, es gibt ein ganzes Bildungsprogramm, finanzielle Bildung, Gesundheitsbildung. Das ist uns wichtig. Und was für die Patienten total wichtig ist, sie kriegen einmal am Tag die Information, welche Fachärzte im Hospital sind, dass sie eben nicht unnötig anreisen. Und wir senden eben auch eine Telefonnummer. Wenn jemand eine Frage hat, kann er bei uns anrufen. Und hier, hinter diesem Schreibtisch, da sitzt immer einer, der nimmt dann diese Telefonate entgegen. In Peru sind die Mitarbeiter meistens, nicht alle, aber die Peruaner sind meistens ein bisschen kleiner als wir Deutsche, aber ihr könnt ihn trotzdem sehen. Unser Mitarbeiter nimmt also das Telefon ab und am Apparat ist ein Mann, der stellt sich vor als Victor Vizcarra. Er sagt, mein Name ist Victor Vizcarra, ich komme aus der Nähe von Borde Maldonado. Also genau da, wo gerade vor 2 Tagen unser Turm auf Sendung gegangen ist. Das ist 600 Kilometer entfernt von unserem Hospital. Und er erzählt unserem Mitarbeiter, vor einigen Tagen hat mich meine Frau verlassen. Sie ist durchgebrannt mit einem anderen und sie hat unsere beiden gemeinsamen Kinder mitgenommen. Ein paar Nächte zurück, da lag ich im Bett, konnte nicht schlafen. Da habe ich mir gedacht, mein Leben macht keinen Sinn mehr. Ich bin Wachmann hier bei uns in der Region und deswegen im Besitz einer Schusswaffe. Und ich habe mir vorgenommen, wenn der Morgen kommt, da jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Und als er morgens aufsteht, ist es der 1. Juli. Und er schaltet nochmal sein Radio an und kommt ausgerechnet auf den Sender von Dios Bisuyana. Er hört sich dieses Programm am 1. Juli an, am 2. und am 3. Juli, morgens um 5.30 Uhr, klingelt bei uns das Telefon. Victor Vizcarra am Apparat, der seine Lebensgeschichte erzählt und sagt, ich habe das erste Mal in meinem Leben gehört, dass Gott einen Plan für mein Leben hat. Und ich möchte euch sagen, ich habe es mir anders überlegt, aber ich brauche Hilfe. Wir haben ihn damals vermittelt in eine kleine Kirche, dort, wo er wohnt. Und meine Lieben, es ist diese Botschaft der Hoffnung. Von einem Mann, der vor über 2000 Jahren am Kreuz hing und mit seinem Tod und seiner Auferstehung neues Licht und neues Leben in diese Welt gebracht hat. Es ist diese Botschaft der Hoffnung von dem, der sagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und es ist diese Botschaft der Hoffnung, die bis an die letzten Enden dieser Welt leuchtet und auch heute Abend hier bei euch in Schwenningen. Ich danke euch von ganzem Herzen für eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank.